Hallo und herzlich willkommen zu All Inclusive in der Live-Sendung am Samstag, den 24. September 2016, in der Zeit von 16 Uhr bis 17 Uhr. Und Mikrofon und an den Reglern begrüßen euch heute Timo,
Patrick,
Michi,
Matthias.
Heute haben wir wieder einen Studiogast da im Rahmen unserer Reihe. Unsere Politiker, den Reutlingen, Landtagsabgeordneten Thomas Poreski. Hallo Herr Poreski, schön, dass Sie sich für eine Stunde All Inclusive Zeit genommen haben.
Ja, ich freue mich auch.
Wir reden mit ihm über seine Arbeit im Wahlkreis Reutlingen, die Landespolitik, die Koalitionsverhandlungen mit der CDU und aktuelle politische Ereignisse.
Wüstewelle. Heute in dieser Stunde zu Gast bei uns ist Thomas Poreski. Er ist seit 2011 Mitglied des Landtags Baden-Württemberg bei der Partei die Grünen. Angefangen hat er, beziehungsweise ein kleines bisschen was zu seinem Lebenslauf. Er hat das Stiftsgymnasium in Sindelfingen besucht, hat dort dann sein Abitur gemacht und anschließend seinen Zivildienst an der Käthe-Kollwitz-Schule für Kinder mit geistiger Behinderung in Böblingen. Danach hat er in Reutlingen soziale Arbeit und in Tübingen Pädagogik studiert. Ja, und bis zu seiner Wahl in den Landtag 2011 war er dann Geschäftsführer vom Wohnen Plus des Mariaberg e.V. Und jetzt aktuell ist er Vollmitglied im Sozial- und Wirtschaftsausschuss, sozialpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Sprecher für Soziales und Technologie und Vorsitzender des Arbeitskreises Soziales und Integration. Und jetzt ist er hier in dieser Stunde bei uns im Studio. Willkommen nochmal.
Ja, vielen Dank.
Was genau sind denn so Ihre Aufgaben in diesen beiden Ausschüssen? Also fangen wir mal mit dem Sozialausschuss an. Was genau macht der?
Die Sozialpolitik des Landes. Das heißt, wir setzen bundespolitische Gesetze um, gestalten die als Land nochmal ganz eigen. Das heißt, wir können da durchaus auch verändern, wie wir damit umgehen, wie die Bundesgesetze ausgestaltet sind. Wir machen eigene Landesgesetze. Also wir haben in der letzten Wahlperiode zum Beispiel im Bereich Inklusion das Landesbehindertengleichstellungsgesetz neu gemacht. Das gilt unter Inklusionsfreunden als das Beste bundesweit. Das war zum Beispiel ein Prozess, der einige Jahre gedauert hat, bis man das hinbekommen hat, und da war ich für meine Fraktion federführend. Ansonsten sind wir Serviceeinrichtung für den Wahlkreis bzw. die Wahlkreise, denn neben meinem eigentlichen Wahlkreis Reutlingen habe ich noch einen Betreuungswahlkreis, wo es keine grünen Abgeordneten gibt, der heißt Hechingen-Münzingen. Und auch da bin ich dann unterwegs. Also wenn es Anliegen der Bürgerschaft gibt, wenn Vereine einladen, die dann in der Regel auch Anliegen haben, wenn Bürgermeister Gesprächsbedarf haben, sind wir halt unterwegs. Und das ist in der Summe schon ganz schön viel, weil im Landtag findet natürlich die klassischen Sitzungen statt, sowohl im Plenum, also wenn dann alle Abgeordneten zusammenkommen, als auch in den Ausschüssen. Und die Ausschüsse musst du ja natürlich auch vorbereiten und gestalten, weil da auch eigene Initiativen, Ideen reingehen. Und das ist in der Summe schon ganz schön viel. Also meine Mitarbeiterinnen sagen, unter 70 Stunden die Woche komme ich eigentlich selten raus.
Im Zivildienst haben Sie schon mal mit Inklusion zu tun gehabt. Hat es Sie dann geprägt jetzt für Ihren späteren Werdegang in der Politik?
Das hat es definitiv, weil ich wusste nach dem Abi nicht, was ich machen soll, weil ich blöderweise, muss man sagen, an der Stelle sowohl in den technischen Fächern als auch in den sprachlichen ganz gut war. Und habe dann mir die Zivildienststelle ausgesucht nach dem Kriterium, jetzt machst du mal was, wo du noch nie was damit zu tun hattest. Und das war einfach das Thema Behinderung, geistige Behinderung. Und klar, das ist ein Alter gewesen, wo ich mir viele Gedanken gemacht habe. Natürlich erstens, was will ich selber werden? Oder auch, warum ist es so, wie es jetzt ist? Also auch, wie die Schule damals aufgebaut war. Und die haben viele tolle Sachen gemacht, muss man auch sagen. Aber es war halt nicht inklusiv.
Wie haben Sie sich dann entschieden, 2011 im Wahlkreis Reutlingen zu kandidieren? Damals war es noch ein CDU-Land Baden-Württemberg.
Ja, ja, wir hatten auch 10 Jahre zuvor keinen grünen Abgeordneten in Reutlingen. Und ich habe gedacht, ich probiere es. Ich war mir aber unsicher, ob ich es schaffen würde. Deswegen habe ich in meinem anderen Beruf auch bis zum letzten Tag gearbeitet, also nicht mal Urlaub genommen, weil ich Angst hatte, dass ich dann den Anschluss verliere. Das hat dann dazu geführt, dass ich extrem wenig geschlafen habe. Und damals war es dann allerdings wie heute. Ich habe mich einigermaßen in Balance gehalten, dadurch, dass ich viel Fahrrad gefahren bin. Also meine Kinder haben dann immer gesagt, also okay, für den Stress, den du hast, bist du erstaunlich gut gelaunt. Und das lag nun eindeutig daran, dass ich versucht habe, da auch einen Ausgleich zu schaffen.
Wie ist es dann mit Wahlkampf machen, wenn man noch einen anderen Beruf eigentlich hat? Ist es nicht besonders schwer, der erste Wahlkampf? Man muss reinwachsen und man macht eigentlich zwei Hauptberufe.
Ja, das ist auf jeden Fall schwer, auch der Rollenwechsel. Ich muss dazu sagen, ich war ja zwischen 1994 und 2001 auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, aber natürlich in einer völlig anderen Rolle. Das heißt, ich habe halt Abgeordneten zugearbeitet und nicht selber in dieser Rolle da vor Publikum gestanden. Und das war schon eine ziemlich kantige Geschichte. Ich hatte mich, ich glaube, so um 2007 rum entschieden, dass ich es mal probieren möchte, ja, weil ich als Geschäftsführer jetzt in der Eingliederungshilfe, also Behindertenhilfe, dann ziemlich viele Dinge gefunden habe, die mich höllisch geärgert haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, das könnte das Land aber anders machen. Ja? Und das war mit so ein Grund, warum ich, obwohl ich schon lang politisch aktiv war, gesagt habe, okay, jetzt versuchst du mal die erste Reihe zu kommen. Und hatte dann bei der Nominierung 2011 auch drei andere, also Gegenkandidatinnen, Kandidaten, und hatte genau eine Stimme Mehrheit. Ja? Also ich habe es mit einer Stimme Mehrheit geschafft für 2011. Für den jetzigen Wahlkampf 2016 hatte ich 96%. Also da hat sich schon auch was bewegt.
Was machen Sie dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landtag oder Bundestag? Also was haben Sie da konkret gemacht?
Ich habe da verschiedene Gesetze mit vorbereitet und auch begleitet. Also zum Beispiel damals das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das war was, was ich schon immer machen wollte, und habe dann halt einer Abgeordneten zugearbeitet, die in der Kinderkommission war und da auch führend für die Grüne Fraktion und in der damals rot-grünen Koalition das Thema mit begleitet hat. Und da habe ich das, was ich im Studium schon immer wieder gemacht hatte, dann natürlich extrem vertieft. Das heißt, ich habe mich als Nicht-Jurist extrem tief ins Sozialrecht hineinbegeben und das nützt mir bis heute was.
Und wie sieht aktuell so eine Arbeitswoche bei Ihnen aus?
Es gibt keine typische Woche, weil wenn man sich den Plan des Landtags anguckt, dann gibt es Sitzungswochen, dann gibt es Ausschusswochen, dann gibt es sogenannte Informationswochen, in denen finden dann aber zum Teil einfach auch Ausschussreisen statt, wo man sich anguckt in anderen Ländern, was machen die, oder insbesondere dann, wenn man den Verdacht hat, die machen das besser als wir, dann guckt man sich das an. Das haben wir beim Thema Inklusion zum Beispiel in der letzten Wahlperiode in Skandinavien gemacht. Da haben wir uns Norwegen und Schweden angeschaut und gesagt, okay, da ist eine Menge von Dinge, die man sich durchaus abgucken kann. Nicht alles wie immer. Dann hast du halt die Tage, wo du dann keine Landtagsveranstaltung hast, wo du dann im Wahlkreis unterwegs bist. Ja? Also das heißt, es gibt da den typischen Tag nicht. Was vielleicht eher typisch ist, ist, dass wir dann arbeiten, wenn andere Leute irgendwie Feierabend haben oder Wochenende haben. Weil natürlich dann bist du gefragt, dann haben die Wählerinnen und Wähler Zeit und die musst du dann halt auch haben.
Und was hat in der Ausschussreise in Skandinavien besonders ins Auge gestochen?
Für mich war das die sogenannte Personenzentrierung. Das heißt, dass Leistungen nicht dran gebunden waren, in welcher Institution man zum Beispiel gelebt hat oder nicht gelebt hat. Also ob man jetzt in einem Heim lebt oder ob man ambulante Betreuung hat, sondern dass es an die Person gebunden war. Das heißt, sie konnten das auch als persönliches Budget einsetzen. Und das hat dazu geführt, dass es da ganz tolle und interessante Projekte, also auch gemeinsame Wohnprojekte, manchmal auch nur Hausgemeinschaften gegeben hat. Und dass die Selbstbestimmung natürlich in dem Moment, wo du dann der Herr über oder die Frau über die Mittel bist, viel besser funktioniert, wie wenn du erstmal in ein System reingesteckt wirst, wo du halt dann verwaltet wirst, fand ich auch sehr eindrücklich. Also das fand ich mit am besten. Und dann das Thema Ombudschaft, was wir über unseren Landesbehindertenbeauftragten, beziehungsweise jetzt haben wir eine Landesbehindertenbeauftragte, eine neue, übrigens die allererste, die auch selber eine Behinderung hat, ist eine Rollstuhlfahrerin, was wir dann halt bei uns auch so übernommen haben.
Hallo, wir sind die Lochis
und ihr hört Radio Wüste Welle.
Auf 97,45 im Kabel. Der Reutlinger Landtagsabgeordnete Thomas Poreski ist heute unser Studiogast in All Inclusive. Wir haben schon ein paar Dinge über ihn und seine politische Arbeit erfahren. Über den Zivildienst hat er schon Erfahrungen im Bereich der Inklusion sammeln können, das ihn dann im Leben auch geprägt hat. Träumen war das Thema des vergangenen Lieds von den Lochis. Von was träumen Sie in der Politik?
Ja, ich träume davon, dass ich möglichst viel von dem, was ich mir vorgenommen habe, auch umsetzen kann. Das heißt, dass ich zum Beispiel dazu beitragen kann, dass wenn wir jetzt auf den auf das Thema Inklusion gehen, Menschen mit Behinderung möglichst selber über ihr Leben bestimmen können. Und das war übrigens auch Gegenstand meiner Arbeit. Also für mich war das ganz wichtig und auch meinen Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, dass auch Menschen, die einen riesigen Hilfebedarf haben, am Ende selber über ihr Leben bestimmen können. Also dass man nicht sagt, wir wissen besser als ihr, was gut für euch ist. Und das ist eigentlich das Ziel in der Politik insgesamt. Das heißt, Leute, die benachteiligt sind, brauchen gute Beratungsmöglichkeiten, brauchen gute Unterstützung, aber so, dass sie am Ende trotzdem selber entscheiden können.
2016, in diesem Frühjahr, haben Sie das Reutlinger Landtagsmandat errungen gegen den langjährigen CDU-Landtagsabgeordneten Dieter Hillebrand, mit dem Sie auch sehr gut privat zurechtkommen. Ja. Hatten Sie dann schon Traum mal von der Koalition mit der CDU und finden es jetzt schade, dass Dieter Hillebrand raus ist?
Ah ja gut, wenn ich es mir hätte aussuchen können in der CDU-Fraktion, hätte ich ihn natürlich behalten. Das ist nicht das Thema. Wir kamen wirklich und kommen gut miteinander aus. Politisch klar sind wir zu Recht in unterschiedlichen Parteien. Das ist dann zum Teil schon sehr deutlich, der Unterschied. Davon geträumt, mit der CDU zu koalieren, habe ich nicht, sondern es ist einfach ganz nüchtern betrachtet so, dass die Gemeinsamkeit mit der SPD größer war. Und deswegen war das auch unsere Wunschkoalition. Ja? Das war jetzt auch nicht immer alles wunderbar und hat auch nicht nur Spaß gemacht mit denen, wahrscheinlich umgekehrt genauso. Aber letztlich war das die Abwägung. Und dass wir jetzt in die Situation gekommen sind, liegt einfach am Wahlergebnis. Ja? Und dann guckt man sich an, was kann man in welcher Konstellation ausprobieren. Und die Verhandlungen dann mit der CDU waren so, dass wir gesagt haben, okay, es gibt Möglichkeiten, sich zu verständigen, sich zu einigen. Es hat viel länger gedauert als mit der SPD. Das hat 4 bis 5 Mal so lange gedauert in vielen Verhandlungsgruppen, weil man ganz viele Sachen grundsätzlich klären musste, aber man konnte sie so klären. Das waren dann auch die Rückmeldungen, die wir auch im sozialpolitischen Bereich oder auch im Bildungsbereich bekommen haben, dass es so ist, dass man sich da wiederfinden konnte. Ja.
Es gab auch Nebenreden zum Koalitionsvertrag. Damit wurde auch der Ministerpräsident Kretschmann kritisiert. Hätten Sie das anders gemacht, als jetzt nicht der oberste Führer der Verhandlungen?
Ja, also ich habe das auch in der Koalition gesagt. Also die Nebenabreden hätte ich veröffentlicht. Ja. Also dass man die macht, dass man auch erstmal ohne Öffentlichkeit verhandelt, wie genau machen wir das, ja, das ist wichtig. Und es gibt auch eine, an der ich beteiligt war, da ging es zum Beispiel darum, dass wir Kinder- und Familienzentren fördern und da ging es darum, wie viel steuert das Land dazu bei. Und da war erstmal in der Verhandlung 1 Million pro Jahr und wir sind dann bei 4 gelandet, ja, das war halt schon mal kein schlechtes Ergebnis. Nur das als Anhang zum Koalitionsvertrag dann zu veröffentlichen, ja, der Koalitionsvertrag ist ja immer allgemeiner und dann gehst du an so einem Punkt in die Tiefe, weil du ganz genau weißt, das ist ein Lieblingsprojekt von uns, von den anderen nicht. Und damit du verhinderst, dass es dann irgendwie ein Riesengezerfe gibt, wenn es dann tatsächlich um die Haushalte geht, kann man sowas machen. Aber wie gesagt, ganz unproblematisch als Anhang. Und also Winfried Kretschmann hat ja auch gesagt, er wird es nicht wieder tun. Ja. Von daher ist es, glaube ich, für die Zukunft geklärt.
Dann geht es auch gerade darum, den neuen Bundespräsidenten 2017 zu wählen. Winfried Kretschmann wurde genannt. Wie stehen Sie zu der Nennung des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg?
Also er ist geeignet und es ehrt ihn auch, aber ich glaube, ihn so verstanden zu haben, dass es nicht in Frage kommt, dass er Job als Ministerpräsident Baden-Württemberg tatsächlich als seine Aufgabe sieht, mindestens noch diese Wahlperiode. Also eher so, dass es klar ist, dass er nicht nach 1-2 Jahren das Handtuch wirft. So ist er mir jetzt in der vorletzten Woche auch in der Fraktionsklausur erschienen. Da war das sehr motiviert und das Thema hat da keine Rolle gespielt. Also wie gesagt, dass er als Persönlichkeit dafür geeignet wäre und dass es natürlich einen auch ehrt, da genannt zu werden, ist das eine. Das andere ist die Frage und auch die Abwägung, lohnt sich das im Verhältnis zu dem, was ich als Aufgabe hier habe, und ich glaube, dass er an Baden-Württemberg mehr hängt.
Als an der kompletten Bundesrepublik in politischen Entscheidungen.
Ja, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, dass viele Politiker einfach auch sehr, sehr gut zum Land passen, also zu dem Bundesland, in dem sie sind. Ich weiß es wirklich nicht, wer in Schleswig-Holstein ankommt, aber da wir also unsere Dialekte wechselseitig relativ schlecht verstehen, könnte es durchaus schwierig sein, ja.
Wen würden Sie dann bevorzugen als Bundespräsident? Alexander Holt ist ja auch in Rede der Freien Wähler gewesen.
Naja, also ich kann mir schon Persönlichkeiten vorstellen, die ich jetzt vielleicht nicht öffentlich verbrennen würde. Ich sage mal vielleicht ein Beispiel. Ne? Also die Nachfolgerin von Gauck von der Stasi-Unterlagenbehörde, Marianne Birtler, ist zum Beispiel eine absolut wunderbare Person, ja, die ist natürlich auch einige Jahre jünger, hat in der DDR eine riesige Rolle in der Opposition gespielt, ist eine, die unglaubliches Stehvermögen hat, eine unglaublich freundliche und intelligente und breit aufgestellte Frau. Also der könnte ich mir, die könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch deswegen, weil sie in der Tagespolitik nie eine große Rolle gespielt hat, aber als politischer Mensch, ja. Und es wäre auch kein schlechtes Zeichen, weil da gibt es einfach genügend gute Kandidatinnen, auch wenn es mal eine Frau werden würde.
Gab es schon mal Ihrer Meinung nach schlechte personelle Entscheidungen, seit Sie Landtagsabgeordneter sind?
Ja klar, ich meine, das, da kann ich auch Winfried Kretschmann zitieren, wir machen alle täglich Fehler, wir hoffen nur, dass wir sie wieder gut korrigiert bekommen, dass sie keine nachhaltige Wirkung haben. Also es wäre vermessend, sondern man versucht natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und manchmal trügt das Gefühl, dann ist eine Entscheidung doch nicht so schlecht oder besser, als man gedacht hat. Und manchmal denkt man, Mist, ich hätte es eigentlich gleich gewusst. Ja, also das passiert schon.
Dass da kleinere Fehler mal passieren.
Ja, das ist aber das Leben. Ja. Also ich meine, wir machen alle täglich Fehler. Die Frage ist, wie gehen wir mit denen um? Haben wir eine Kultur, wo wir dann auch daraus lernen, dass wir nicht immer die gleichen Fehler wiederholen? Und das hoffen wir zumindest, dass wir das hinkriegen.
Der Berliner Innensenator von der CDU wird derzeit kritisiert von einer Kommunalpolitikerin, sexistisch, dass er über sie sexistisch geredet hat. Wie stehen Sie dazu? Ist es jetzt einfach nur ein Gerücht oder kann man dem schon glauben?
Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich habe gehört, was er angeblich gesagt hat oder wie er mit ihr umgegangen ist. Das ist einfach eine Mischung aus arrogant von oben herab und sicher auch sexistisch. Das würde ich jetzt aber zum Beispiel nicht einer bestimmten Partei zuordnen. Ja? Also vielleicht ist da tatsächlich in der Berliner CDU nochmal eine andere Kultur oder eine Unkultur eingerissen, aber ich würde es nicht behaupten, ich weiß es einfach nicht. Ja.
Weil das ja in vielen Zeitungen irgendwie jetzt pauschalisiert wird auf die gesamte Partei.
Ja gut, ich meine, es gibt schon Themen, wo jede Partei vielleicht dann mal drüber nachdenken muss, haben wir da ein grundsätzliches Problem. Ja? Ich würde es jetzt aus der Beobachtung von Baden-Württemberg so nicht sagen, aber natürlich ist es schon so, dass die CDU, was Gleichstellung von Frauen angeht, einfach also viele, viele Jahre heftig auf der Bremse stand. Das tun sie ja auch bei der Gleichstellung anderer Minderheiten und das bewegt sich aber auch. Ja? Und es bewegt sich ja nie immer alles gleichzeitig, sondern es kann einfach sein, dass das, was jetzt in der Zeitung war, dass das ein Überbleibsel aus einer Zeit ist, die man nicht wiederhaben möchte.
In dieser Stunde, also noch die nächsten 23 Minuten bei uns, zu Gast im Studio Thomas Poreski, Mitglied des Landtags von der Partei Die Grünen. Ja, und wir wollen jetzt über ein Thema reden. Sie sind ja auch Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Mhm. Und wenn man jetzt so in den vergangenen Tagen sich über Wirtschaft informiert hat, Themen, die mit Wirtschaft zu tun haben, da kommt man dann auch ziemlich schnell zu den Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Mhm. Und es gab ja erst vergangene Woche wieder in mehreren deutschen Städten Großdemonstrationen gegen TTIP und CETA. Ungeachtet dessen wird CETA wahrscheinlich demnächst kommen. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat nach EU-Gesprächen in Bratislava gesagt, dass es eine große Bereitschaft, das Abkommen im Oktober zu zeichnen gebe. Und außerdem sollen noch einige Vorbehalte oder Ängste der Gegner aus dem Weg geräumt werden. Wie ist Ihre Meinung zu CETA?
Also das, was jetzt angeblich noch nachgebessert wird, muss man sich anschauen. Ich bin da sehr skeptisch, weil die Grundanlage dieses Vertrags, wie auch von TTIP, so ist, dass es in Sachen Verbraucherschutz also mehr als schwierig ist. Ja, also es gibt mal zwei Beispiele. Also das eine ist, sind diese außerstaatlichen Schiedsgerichte. Ich meine, die Justiz ist zu Recht an Staaten gebunden. Die jeweilige Rechtsprechung wird auch wechselseitig toleriert. Also wir haben jetzt hier keine Verhältnisse zwischen Diktaturen und Demokratien. Und von daher ist erstmal höchste Vorsicht geboten, wenn dann außerstaatliche Gerichte geschaffen werden sollen. oder wenn zum Beispiel Konzerne die Möglichkeit haben, gegen Gesetze zu klagen. Ja? Also ein Beispiel, was von CETA-Befürwortern übrigens für CETA angeführt worden ist, ist, naja, bei dem schnellen Atomausstieg hätten ja die Konzerne dann dagegen klagen können. Dann kann ich nur sagen, herzlichen Dank. Ja? Also das genau ist das, was ich nicht haben will. Und das zweite ist das sogenannte Vorsorgeprinzip. Das heißt, im europäischen Kontext ist es so, wenn zum Beispiel eine Chemikalie in Kosmetika verdächtig ist, dass man dann sagt, also wenn es da Anzeichen dafür gibt, dass es gefährlich ist, wird es erstmal nicht eingesetzt, also wird verboten. Und wenn man es vergleicht, in der EU sind etwa 1300 Chemikalien in Kosmetika verboten. In den USA ist ein Hundertstel. Ja, also 13. So, ich glaube jetzt nicht, dass die 1200 irgendwas deswegen unbedenklich sind, sondern es ist eine andere Herangehensweise. Da musst du das beweisen, dass es gefährlich ist. Das heißt, da hast du schon relativ viele Opfer und bei uns brauchst du einfach Anzeichen dafür. Und ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Und solange das in beiden Abkommen nicht ausgeräumt ist, ist es was auf jeden Fall nicht sonderlich nützlich ist. Und das andere ist die Frage, was es nützt. Ja, ich meine, das wird leider sehr hochgepokert und hochgehandelt. Ich habe übrigens nichts gegen Freihandel, aber wir sagen halt, dass nur fairer Handel freier Handel ist. Ja? Also wenn man jetzt ein Abkommen für Fairtrade machen würde, wo internationale Arbeitsstandards oder Umweltstandards eine Rolle spielen würden, würde ich sagen, herzlichen Dank. Ja? Ist auch sinnvoll. Ja? Also es macht absolut Sinn, dass zwischen Staaten gehandelt wird, dass es da auch Wettbewerb gibt, solange der fair ist.
Sie haben gerade gesagt, beim Thema Schiedsgerichte, dass diese Schiedsgerichte dann durch die Abkommen geschaffen werden. Mhm. Jetzt ist es allerdings so, dass es die Schiedsgerichte ja auch schon gibt. Mhm. Ein Beispiel haben Sie ja eben auch angeführt mit dem Atomausstieg. Da hat ja Vattenfall die Bundesrepublik Deutschland verklagt, ja, und hat meines Wissens nach auch vor diesen Schiedsgerichten dann Recht bekommen. Also die Schiedsgerichte gibt es ja schon.
In Teilen gibt es das. Die Frage ist, welche Reichweite die haben, und dann kommt es halt drauf an, mit wem ich solche Abkommen habe. Also wie gewichtig ist denn das im Verhältnis? Und beim Atomausstieg ist es so, dass der auf jeden Fall über den gesamten Instanzenweg, das war zugegebenermaßen relativ verworren, auf jeden Fall rechtswirksam ist, und dass es da eben nicht Entschädigung in riesiger Höhe, dass die da nicht anfallen. Aber alles, was in sowas reinfällt, ja, also ich fange an, Umweltstandards zu verändern, oder zum Beispiel jetzt einige Staaten fangen an, eine entsprechende Elektroautoförderung zu machen. Das benachteiligt diejenigen Hersteller, die hauptsächlich Benzinautos anbieten. Wenn jetzt die Benzinautohersteller dagegen klagen könnten, weil sie benachteiligt werden, weil die anderen ja frei parken dürfen und ähnliches, kommen wir in völlig schräge Situationen rein. Und das muss nicht sein. Es gibt eine europäische Gerichtsbarkeit, also einen europäischen Gerichtshof. Es gibt nationale Rechtsprechung, die auch wechselseitig anerkannt wird. Und es gibt aus meiner Sicht keinen wirklich vernünftigen Grund, außer man möchte die Gewichte verschieben, jetzt außerstaatliche Schiedsgerichte zu schaffen oder eben weiter sich ausdehnen zu lassen.
Warum sehen Sie diese Verträge, die verhandelt werden, nicht auch als Chance? Oder warum wird das, wenn es eben eine Chance sein kann, dann jetzt in Ihren Augen nicht auch als Chance umgesetzt, sondern eher als für die Wirtschaft anstatt für die Verbraucher?
Also es ist nicht grundsätzlich ein Nachteil, wenn es gut für die Wirtschaft ist. Es ist nur dann nicht in Ordnung, wenn es eben für den Rest der Bevölkerung nachteilig ist. Und ich habe das ja vorher schon gesagt, also ich bin absolut dafür, einen gut gestalteten, fairen Freihandel zu machen. Das haben wir ja zum Beispiel nicht. Also wir haben ja relativ viel an weltweiter Armut dadurch durch europäische Exporte, Agrarexporte geschaffen, indem wir dort verbilligte Agrarprodukte anbieten, die regionale und lokale Landwirtschaft dort kaputt machen. Das ist unfairer Handel. Ja? Fairer Handel wäre was anderes. Ja? Und genau das ist das Thema, das ich auch gerne positiv besetzen will, weil ich glaube natürlich, dass da Chancen drin liegen. Ja? Also wenn Länder in bestimmten Produkten oder also ihre Stärken haben, oder wenn eine regionale Wirtschaft konkurrenzfähig wäre, wenn jetzt nicht unfair reingedrückt werden würde, dann ist es natürlich für die Entwicklung dieser Staaten oder auch für die insgesamt friedliche Entwicklung zwischen den Ländern was total Sinnvolles. Ja? Nur was es nicht was es nicht geben darf, sind Abkommen, die Unfair Trade fördern. Das wollen wir nicht. Sondern deshalb sagen wir auch übrigens zu diesen ganzen Abkommen, sowohl CETA als auch TTIP, nicht grundsätzlich nein, sondern so nicht. Das ist ein Unterschied. Ja. Nur alles, was ich jetzt sehe, was danach gebessert werden soll, erfüllt jetzt nicht die Kriterien, die dann dafür ausreichen, dass man sagt, das ist jetzt ein gutes oder ist es ein einigermaßen akzeptables Abkommen. Da fehlt noch viel.
Ein anderes Thema in der Wirtschaft war in den letzten Tagen die geplante Übernahme, dass Bayer das US-Saatgutunternehmen Monsanto übernehmen möchte. Da gibt es, die Kartellgerichte müssen das jetzt noch entscheiden, ob das zulässig ist oder nicht. Wie ist da Ihre Meinung dazu?
Also ist kartellrechtlich tatsächlich schwierig. Also wenn ein einzelner Konzern, das ist egal in welchem Bereich das ist, quasi eine Macht, eine Definitionsmacht über die Wirtschaft oder Wirtschaftsbereiche ganzer Länder hat, dann ist das was, das auf keinen Fall gut und auch akzeptabel ist. Ja, das ist dann die Verhinderung von positivem Wettbewerb, sondern das schafft Monopolstrukturen. Deswegen muss es kartellrechtlich geprüft werden. Ich hoffe nur, dass die Kartellgesetze so wasserdicht sind, dass sie diesen etwas ungewöhnlichen Fall, weil das ja über mehrere Staaten quasi geht, dass sie den auch vernünftig erfassen. Ja. Ansonsten ist es tatsächlich schwierig. Auch das gesamte Geschäftsgebaren von Monsanto ist ja in der Vergangenheit zu Recht auch kritisiert worden, dass die versuchen halt Abhängigkeitsstrukturen, Knebelverträge zu schaffen und mit gentechnisch verändertem Saatgut dann auch quasi die Landschaft überziehen wollen. Das sind alles Dinge, die wir nicht wollen, die übrigens Baden-Württemberg auch nicht will. Baden-Württemberg hat sich selber für gentechnikfrei erklärt.
Grüß dich, Wetter, auf der 96,6 Megahertz hier im freien Radio. Genau, All Inclusive ist hier und heute ist Thomas Poreski unser Gast von den Grünen und Timo unter uns hat so gerade eben einen Anruf
erreicht und der Hörer möchte nicht selbst live auf Sendung gehen, da er was auf dem Herd hat. Das heißt, Patrick notiert gerade fleißig die Frage, wo er gleich stellen wird.
Bevor es überkocht, ja.
Genau, bevor es überkocht, richtig. Währenddessen habe ich noch eine Frage. Heute, aktuelle Ausgabe der Bild-Zeitung, konnte man lesen, dass die Polizei ermittelt in einem Fall, wo ein 12-jähriger Schüler verprügelt wurde in der Gesamtschule in Euskirchen und der schwebt gerade in Lebensgefahr und mittlerweile laut Bild Online konnten die drei tatverdächtigen Mitschüler ebenfalls 12 Jahre gestellt werden. Die Schule hat es nicht für notwendig gehalten, die Polizei einzuschalten, ebenfalls der Notarzt. Ist es dann fatal, dass die Pädagogen einfach nicht richtig unterrichtet sind und keine Polizei einschalten? Also ist da noch ein Defizit in Nordrhein-Westfalen zumindest?
Ja, das ist Euskirchen, das ist bei Bonn. Von daher ist es ein bisschen weit weg von uns. Nee, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Also du musst immer, das ist in der sozialen Arbeit auch so, wenn tatsächlich ein Delikt da ist, das also über einen gewissen Grad hinausgeht, also man hat sich einen Apfel geklaut oder so, musst du natürlich das auch melden. Und wenn eine Person zu Schaden gekommen ist, musst du es erst recht machen. Ja? Das ist also aus meiner Sicht nicht verständlich.
Wir hatten einen Anruf auf der 07071-760204, unserem Studiotelefon, in dem ihr uns immer in den Live-Sendungen erreichen könnt. Und Patrick erzählt uns, wer am Telefon war, woher er angerufen hat und was sein Anliegen ist.
Ja, also ich muss ehrlich zugeben, es war gerade ein bisschen kleines Durcheinander hier, weil ich gerade eben noch, während ihr schon wieder gesprochen habt, noch hier mitschreiben musste und alles. Also der Anrufer Peter wollte wissen beim Thema Stuttgart 21. Warum, also er meinte, dass die Grünen halt eben nicht so glaubwürdig sind, weil sie heute so reden und morgen so. Und jetzt eben sagen, dass es durch die Volksabstimmung, dass man deswegen nichts mehr unternehmen kann, weil es eben durch die Volksabstimmung abgestimmt wurde. Und er würde gerne wissen, warum über Unternehmen die Grünen nichts mehr gegen Stuttgart 21.
Also im Bundestag machen sie es ja auch. Das ist, glaube ich, auch eine andere Situation als im Land. Im Land war das so, dass die Volksabstimmung die Frage gestellt hat, soll das Land aussteigen aus der Finanzierung? Und da hat halt leider eine Mehrheit, ich sage leider, weil ich heftig dafür geworben habe, dass der Ausstieg kommt, eine Mehrheit sich anders entschieden. Und Winfried Kretschmann hat damals in der Fraktion gesagt, das Volk hat auch das Recht, einen Scheißbahnhof zu beschließen. Also das... das ist nun erstmal festzustellen. Das Zweite ist aber, dass natürlich die Voraussetzung, unter denen diese Abstimmung damals gelaufen worden ist, nämlich auch das Versprechen, dass es maximal mit allen Risiken 4,5 Milliarden kostet, dass das nicht mehr stimmt. Das ist jetzt das Doppelte. Wir haben jetzt allerdings sowohl mit dem letzten Koalitionspartner, also mit der SPD, als auch jetzt mit der CDU vereinbart, dass das Land den eigenen Anteil, nämlich von 900 irgendwas Millionen, nicht überschreitet. Also das werden wir nicht machen. So, wir sind nicht Bauherr in diesem Ding, das wissen viele auch nicht, sondern wir sind Vertragspartner, aber einer ohne Rechte. Außer, dass es eben darum geht, dass wir die Verpflichtung haben, das Geld zu bezahlen und wir werden nicht mehr bezahlen. Jetzt sehe ich das so, dass, wie die Kostenentwicklung ist, die Bahn sich überlegen will, muss, ob sie das tatsächlich in der Form weiterbauen möchte mit diesen ganzen Kostenrisiken oder ob sie was verändern will. Oder aber, was ich im Moment für das Wahrscheinlichste halte, zumindest bevor der Herr Grube in Rente geht, dass die das Land verklagen. Und da sind die Prognosen so, das kannst du immer nur Juristen befragen, die sich mit diesen Rechtsmaterien auskennen, dass sie das tendenziell gegen uns verlieren. Das heißt, die Frage stellt sich dann schon für die Bahn. Und vom Aktienrecht her ist es so, dass der Aufsichtsrat der Bahn darüber beschließen muss. Und wenn der Aufsichtsrat der Bahn sich quasi für ein unwirtschaftliches Projekt entscheiden würde, also praktisch nachdem klar ist, dass wir nicht mehr bezahlen, dann hätte er ein Problem, dann wären die Aufsichtsräte persönlich haftbar. In der Situation waren wir schon mal. Damals hat die Bundesregierung den Aufsichtsräten dann gesagt, ja, ihnen würde nichts passieren, was ich für relativ schräg halte, weil die nicht die Justiz sind. Aber es ist schon eine kritische Situation und ich bin weiterhin nicht überzeugt von diesem Projekt. Das gilt auch für meine Fraktion. Ändert aber nichts daran, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo ein neuer Vorgang kommt, das wäre zum Beispiel die Klage, erstmal das Ding gebaut wird, bis das Geld weg ist. Ja? So bitter das ist, ja? Weil wir, wie gesagt, da nur Vertragspartner ohne Rechte sind, aber nicht selber Bauherr.
Okay, dann hoffen wir, dass ich die Frage einigermaßen so weitergegeben habe, wie er sie haben wollte.
Und bedanken uns an dieser Stelle nochmal an den Hörer, der sich aktiv ja bei All Inclusive heute Nachmittag beteiligt hat.
Und ich hoffe, das Essen schmeckt, ja.
Ja, guten Appetit an dieser Stelle auch von uns. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von All Inclusive angelangt. Vielen Dank an den Reutlinger Landtagsabgeordneten Thomas Poreski für seinen heutigen Studiobesuch.
Ja, hat Spaß gemacht, danke.
Besucht uns auch auf Facebook, einfach ins Suchfeld eingeben, Wüstewelle All Inclusive. Und dann sagen wir euch noch einen schönen späten Sommer und guten Start in den Herbst. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.